Detektor FM. Zurück zum Thema.
Es scheint ganz alltäglich, mit der EC-Karte den Einkauf bezahlen oder Geld am Automaten abheben. Für geschätzt bis zu 3 Millionen Menschen in Deutschland ist die EC-Karte aber alles andere als normal, denn sie haben gar kein Bankkonto. Das soll sich nun ändern. Die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Girokonto für jeden EU-Bürger in Deutschland wird geplant. Wie genau jemand ohne festen Wohnsitz in Zukunft ein Konto eröffnen kann und welche Vor- und vielleicht auch Nachteile die neue Regelung hat, darüber spreche ich mit Frank-Christian Pauli. Er ist Referent für Finanzen des Bundesverbands der Verbraucherzentrale. Und ich sage schönen guten Tag, Herr Pauli.
Schönen guten Tag.
Bisher musste man ja bei einer Kontoeröffnung meistens seinen Wohnsitz angeben. Wie wird diese Girokontoeröffnung zukünftig funktionieren für Menschen auch ohne Wohnsitz?
Die entsprechenden Gesetze, die die Banken bisher gezwungen haben, feste Wohnanschriften zu notieren, werden entsprechend geändert, sodass auch Menschen, die ihren Wohnsitz verloren haben oder zeitweise keinen festen Wohnsitz haben, Anspruch und Zugang zum Girokonto bekommen.
Die Wohnsitzangabe sollte bisher mögliche Geldwäsche ja eigentlich leichter verfolgbar machen. Jetzt fällt sie weg. War diese Voraussetzung immer nur so ein vorgeschobenes Argument?
Ja, das ist schwierig einzuschätzen aus Sicht der Verbraucherzentralen. Es war auf jeden Fall eine öffentlich-rechtliche Vorschrift, die die Institute auch einhalten mussten. Also auch ein Hemmnis für die Institute, tatsächlich jemanden ohne eine entsprechende Anschriftmöglichkeit ein Konto zu eröffnen. Insofern ist es gut, dass die Voraussetzungen jetzt so geändert werden, dass das kein Hinderungsgrund mehr ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, wenn man mal auch in andere europäische Länder gucken, Kontoführung auch ein Instrument zur Verhinderung von Geldwäsche ist. Wenn man zum Beispiel in Italien nur noch bis 999 Euro in bar bezahlen darf, dann dient das eben auch der Kontrolle, wie Zahlungsströme eigentlich fließen. Und wenn man es so sieht, ist natürlich auch der Zugang zum Girokonto für Behörden, die Geldwäsche überwachen, gar keine so schlechte Angelegenheit.
Wird es auch Nachteile für diejenigen geben, die einfach kein Konto haben möchten?
Also natürlich ist sich jedermann freigestellt zu entscheiden, ob man ein Konto haben möchte oder nicht. Wir haben in der Vergangenheit aber immer wieder von Verbrauchern, die kein Konto haben, aber eins haben wollten oder auch brauchten, erfahren, wie ungemein schwierig es ist, ein Konto zu bekommen. Vor 20 Jahren ungefähr ist es her, seit die Postbank privatisiert wurde. Seitdem gab es keinen bundesweiten Anbieter mehr, der aufgrund von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Pflichten Kontoversorgung sichergestellt hätte. Es gibt in 9 Bundesländern Sparkassengesetze. Da gibt es dann bei der jeweiligen Sparkasse Zugang zu einem Guthabenkonto, aber eben auch nicht bundesweit. Und es gibt seit ebenso ungefähr 20 Jahren eine Selbstverpflichtungserklärung der deutschen Kreditwirtschaft, die aber in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Also die Institute, die keine Lust hatten, haben eben auch keine Konten eröffnet. Und es gab teilweise auch Gerichtsurteile, wo festgestellt wurde, dass diese Erklärung nur freiwilligen Charakter hat, und das hat nicht funktioniert.
Aber warum einfach, weil dann diejenigen sich nicht gelohnt haben für die Bank, denen jetzt ein Girokonto zu geben?
Man kann das so platt sagen, ja. Es hat sich einfach für die Bank nicht gelohnt. Die Bank hat allerdings auch unter Umständen sich überlegt, dass jemand, der wirtschaftlich schlechter darstellt, vielleicht auch Schulden hat, möglicherweise auch Ärger bedeutet, wenn zum Beispiel Kontopfändungen von Gläubigern anstehen. Also man hat versucht, diese Verbraucher zu vermeiden, sich dieser Verbraucher zu entziehen. Es hat allerdings schon eine ganze Reihe von vorbereitenden Schritten gegeben. Zum Beispiel wurde ja auch das Pfändungsschutzkonto eingeführt, damit man eben auch die Vorgänge, wenn es zu Kontopfändungen kommt, erleichtert für die Bank, für die Betroffenen, für die Gläubiger, für alle Seiten. Also es hat eine ganze Menge Schritte vorweg gegeben, um eigentlich auf die Punkte einzugehen, die bisher Menschen aus dem Konto rausgehalten hat. Und es gab dann immerhin 6 Berichte der Bundesregierung. Die letzten 4 haben eindeutig gezeigt über viele Jahre, dass es ein Problem gibt, dass es zu Zusatzkosten kommt, wenn man ein Konto los ist, dass auch die Lösungen, die die Banken bisher angeboten haben, nicht funktioniert haben. Und der Weisheit letzter Schluss war dann die Feststellung im letzten Bericht der Bundesregierung dazu, die EU wird sich jetzt diese Sache europaweit annehmen. Insofern warten wir das ab, und das steht jetzt an. Jetzt geht es daran, europaweit den Rechtsanspruch auf ein Girokonto einzuführen.
Vergleichbarer sollen auch die Kosten der einzelnen Banken für ein Konto werden. Die deutsche Kreditwirtschaft prangert aber an, dass nur die Kosten, nicht aber die Leistungen verglichen würden. Ist diese Kritik denn berechtigt?
Man muss natürlich aufpassen, dass man neben den Kosten auch die Leistung vergleicht. Soweit wie wir den Entwurf, das ist jetzt erstmal ein Referentenentwurf, zur Umsetzung uns angeschaut haben, gehört es auch zu den darzustellenden Leistungen, nicht nur die Kosten darzustellen, sondern auch, wie ist zum Beispiel das Filialnetz, wie ist das Geldautomatennetz. Das sind ja 2 wesentliche Faktoren auch für die Auswahl einer Bank. Und diese Informationen werden zum Beispiel bei Vergleichsplattformen oder auch bei anderen Angebotsvergleichen dann durchaus mit berücksichtigt. Es ist allerdings so, dass es so viele Kosten gibt, die man im Rahmen des Girokontos haben kann, dass man immer auch individuell vergleichen wird. Es gibt das Kontoführungsentgelt, das für die meisten Verbraucher der erste Maßstab ist. Dann gibt es Kosten, zum Beispiel auch wenn man häufiger im Ausland ist, was kostet mich die Nutzung des Kontos, wenn ich im Ausland bin? Was kostet mich die Nutzung von Fremdautomaten, wenn von meinem eigenen Institut die Automaten nicht so in der Nähe stehen? Und ähnliche Aspekte werden dann also mit einfließen.
Und nicht nur die Kontoeröffnung, auch der Kontowechsel soll einfacher werden. Wo liegen denn da derzeit noch die Probleme und was wird sich dann auf jeden Fall in Zukunft ändern?
Vor 2 Jahren haben wir die Verbraucher mal in einer Umfrage gefragt, verschiedene Dinge zu ihrem Konto und wie sie mit den Konditionen einverstanden sind und ob sie auch wechseln würden. Und da haben wir erfahren, dass 1/3 der Verbraucher gesagt haben, also wir haben uns schon mal sehr über die Konditionen unseres Kontos geärgert, aber dann doch nicht gewechselt, weil uns der Wechsel zu aufwendig war. Und das ist auch so ein wesentliches Moment. Man wechselt ja nicht nur das Konto, sondern man muss auch allen möglichen Geschäftspartnern Informationen zukommen lassen über den Kontowechsel, wann es eine neue Bankverbindung gibt. Es müssen Lastschriften geändert werden, es müssen andere Dinge abgeändert werden mit neuen Kontonummern und das ist ziemlich aufwendig und wenn man dann irgendwie einen einzelnen Anbieter oder einen einzelnen Mitgliedschaftsbeitrag oder irgendetwas vergisst, was vielleicht auch nur einmal im Jahr anfällt, dann gibt es vielleicht im Nachgang möglicherweise noch irgendwann mal einen unangenehmen Mahnbrief, weil irgendein Lastschrifteinzug nicht mehr funktioniert hat. Das alles soll besser werden, indem man ein Verfahren vorgibt, das dem Anbieter, zu dem man wechseln will, die Möglichkeit verschafft, dann mit entsprechender Bevollmächtigung die notwendigen Daten, die Kontaktdaten, wo Zahlungen eingehen, wo Lastschriftmandate bestehen, wo Daueraufträge bestehen, dass die übernommen werden können und dass der Aufwand für den Kontowechsel so gering wie möglich und so reibungslos wie möglich erfolgt. Und das ist schon wichtig. Wir vergleichen das gerne so ein bisschen mit dem Stromanbieterwechsel. Beim Stromanbieterwechsel ist es ja eigentlich ganz ähnlich. Da geht man auch zum neuen Anbieter und dann muss bei dem Wechsel sichergestellt sein, dass zu keinem Zeitpunkt das Licht ausgeht. Und das gilt natürlich für das Konto aus. Darf zu keinem Zeitpunkt Kontolosigkeit eintreten oder eine Situation, dass ein Zahlungsvorgang nicht einem richtigen Konto zugeordnet werden kann.
Aber da gibt man für Bequemlichkeit schon ein bisschen viel Macht aus der Hand.
Es geht nicht um Macht aus der Hand. Also wenn man so einen Übertrag durchführt, dann erfolgt das aufgrund von der Möglichkeit, die man als Verbraucher hat, sein neues Institut zu bevollmächtigen, die Daten abzurufen. Man kann das auch einschränken. Also man muss nicht alles übernehmen, was man beim alten Konto hat. Zum Beispiel auch, wenn man vielleicht möglicherweise unerwünschte Zahlungen zum Beispiel empfängt von jemandem, mit dem man nichts zu tun haben will und aus dem Grunde das Konto wechselt, um sich da endgültig aus dem Kontakt zu ziehen. Man hat weiterhin als Verbraucher auch die Möglichkeit dazu, jedenfalls soweit wir die Gestaltung bisher dazu betrachtet haben. Und insofern geht es eigentlich nur darum, ob es sichergestellt ist, dass man als Verbraucher einen Umstellungsvorgang einleiten kann und darauf vertrauen kann, dass einem jetzt nichts Wesentliches vergessen wird.
Die EU schreibt ihren Mitgliedstaaten das Girokonto für jeden vor. In Deutschland wird das bald umgesetzt. Über die neuen Regelungen habe ich mit Frank-Christian Pauli gesprochen. Er ist Finanzreferent der Verbraucherzentrale Bundesverband und ich danke für die Information.
Bitte sehr.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.